sind inzwischen auf unserer kleinen Reise schon bei Meilenstein 13 angekommen. 13. Wunder oder 13. Heilung, wie auch immer. Und bevor wir es beginnen, jetzt, so ganz am Anfang, möchte ich gerne einladen, dass du dich mal an diesen wunderbaren Moment erinnerst, einen von den vielen, wo dich jemand so wirklich an dich gezogen hat, gell, weil er einfach dir ganz, ganz nah, ganz innig begegnen wollte, gell? Dich jemand also nicht einfach nur in den Arm genommen hat, sondern wirklich so an dich, an sich gezogen hat. Weißt du, was ich meine? Ne, und das in dem indem er oder sie dich an sich zieht, irgendwie die Begegnung viel tiefer wird. Und das der ganze Grund war für dieses an sich ziehen, nicht irgendwie besitzen oder so, sondern einfach so, als ob man durch dieses an sich ziehen so einander tiefer begegnen könnte. Irgendwie so einen Moment, wenn du den so nach vorne holst in deinen Gedanken. Heute Abend schauen wir bei Markus in das 7. Kapitel, leider nur ein bisschen kurz heute Abend, von Vers 24 bis Vers 30. Markus 7, Vers 24 bis 30. Jesus brach auf und zog von dort in das Gebiet von Tyrus. Er ging in ein Haus, wollte aber, dass niemand davon erfuhr. Doch es konnte nicht verborgen bleiben. Eine Frau, deren Tochter von einem unreinen Geist besessen war, hörte von ihm. Sie kam sogleich herbei und fiel ihm zu Füßen. Die Frau, von Geburt Syrophönizierin, war eine Heidin. Sie bat ihn, aus ihrer Tochter den Dämon auszutreiben. Da sagte er zu ihr: Lasst zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen Hunden vorzuwerfen. Sie erwiderte ihm: Herr, aber auch die kleinen Hunde unter dem Tisch essen von den Brotkrumen der Kinder. Er antwortete ihr: Weil du das gesagt hast, sage ich dir, geh nach Hause, der Dämon hat deine Tochter verlassen. Und als sie nach Hause kam, fand sie das Kind auf dem Bett liegen und sah, dass der Dämon es verlassen hatte. Das ist so ein Evangelium, an das man sich eigentlich ganz leicht erinnert, weil man es schon ein paar Mal gehört hat. Aber ich nehme das schon mal gleich vorweg. Dieses kurze Evangelium macht mir in den letzten Tagen richtig viel Freude. Ich finde dieses Evangelium sehr genial. Richtig genial. Das fängt an in Vers 24. Jesus brach auf und er zog von dort in das Gebiet von Tyrus. Und gell, weil man so eine Karte immer im Kopf hat, weiß man, aha, Tyrus ist ne, so der See von Galiläa, noch ein bisschen nördlicher und dann ganz nach Westen an die Mittelmeerküste. Ne, Galiläa ein bisschen nach oben, peng, links an die, links, nach Westen an die Mittelmeerküste. Spannend ist, dass ein paar Verse später Jesus von Tyrus dann in die Dekapolis geht. Erinnert ihr euch an die Dekapolis? Da war dieser Typ Grabhöhlen in Ketten gefangen, gell? Der an der Dekapolis. Die Dekapolis ist östlich vom See Galiläa. Das ist hilfreich, wenn man sich das auf einer Karte einmal anschaut. Wir haben gerade gelesen bis Vers 30. In Vers 31 heißt es dann ganz einfach, Jesus verließ das Gebiet von Tyrus wieder und kam über Sidon an den See von Galiläa und dann mitten in das Gebiet der Dekapolis. Gell? So diese Bewegung. In der Dekapolis, jetzt sind wir gerade 8. Kapitel, 1. Vers, in der Dekapolis heilt er einen Taubstummen und danach gibt es genau eben in dieser Dekapolis die zweite Brotvermehrung. Die hatten wir schon besprochen vor ein paar Dienstagen. Ja? Das ist einfach ein wunderbares Beispiel, dass der Zusammenhang enorm wichtig ist und sehr hilfreich, sehen wir gleich noch, um ein Evangelium einfach ein bisschen zu verstehen. Jesus geht also ganz weit raus, richtig ins Ausland, und du ahnst es nicht, sogar in Phönizien ist Jesus an der Stelle schon berühmt. So berühmt, dass obwohl er versucht, da irgendwie inkognito hinzugehen, so anonym, weiß ich, Sonnenbrille und Hut, oder also, damit, ne, er in Ruhe, ne, weil da heißt es im Vers 24, er ging in ein Haus, wollte aber nicht, dass jemand davon erfuhr. Aber es konnte nicht verborgen bleiben. Jesus wollte dahin gehen, ohne erkannt zu werden, ohne dass irgendwas läuft. Warum, weiß ich nicht. Aber das ging nicht. Jesus war bekannt. Da an dem Ort. Jesus bekannt. Und jetzt ist dann da diese Frau, diese Syrophönizierin. Und es ist eine Frau. Jesus begegnet hier einer Frau. Die einzige Begebenheit, die aus seiner Zeit da in Tyrus erzählt ist. Jesus begegnet einer Frau. Es ist eine mutige Frau. Es ist eine heidnische Frau, eine Nicht-Jüdin. Es ist eine Ungläubige. Vielleicht hat sie an irgendetwas geglaubt, aber sicher nicht an den Gott der Juden, an der Israeliten. Sie war in keiner Synagoge, schon mal gar nicht im Tempel. Sie gehört nicht zum auserwählten Volk. Aber diese Frau hat eine große Liebe zu ihrer Tochter. Ihre Tochter ist ihr nicht egal. Die liegt jetzt nicht mit tödlichem Fieber im Bett, die ist von einem Dämon besessen. Denkt die Frau jedenfalls. Und jetzt hört sie, dass dieser Messias da in ihr Gebiet kommt, dieser Ausländer. Und diese Frau, sie lässt sich von keiner Grenze, von keinem Hindernis davon abhalten, zu Jesus zu kommen. Als Frau zu einem Mann, als Ungläubige zum Messias, als Nicht-Jüdin zu einem Juden, das ganze Programm. Sie durchbricht alle Grenzen, weil es geht ihr um ihre Tochter. Die möchte sie auf keinen Fall einfach so lassen. Und da tut sich jetzt eine Gelegenheit auf und die greift sie beim Schopf. Und diese Frau, obwohl nichts passt, da ist nichts richtig, läuft diese Frau direkt zu Jesus, selber persönlich. wir machen das manchmal nicht so wie diese Frau. Weil wir dann manchmal denken oder sagen, ach schau, wir sind nicht würdig, wir passen da nicht wirklich hin, wir haben dies nicht und jenes nicht, ach schau mal, gell? Diese Frau bricht zu Jesus durch, gell? Ohne Schranken, ohne Hindernisse, bang, durch. Dieses, ach, ich bin nicht würdig, das haben wir in verschiedenen Varianten in unserem Kopf. Vielleicht nicht nur in unserem Kopf, vielleicht in unserem Herzen, so ein Gefühl. Das denken wir, so verhalten wir uns dann auch, so beten wir dann auch. Und wir denken oft, dass genau das dann besonders demütig ist. Zu denken, ach, ich bin nicht würdig, ich direkt zu Jesus. Diese Frau, diese Grenzen, die sie durchbricht, ich habe das eben erwähnt, diese Spaltung zwischen Juden und Samaritern, die war schon unüberwindlich. Aber der Unterschied zwischen Juden und Heiden ist noch viel größer. Und das müssen wir sehen, verstehen, dass Jesus hier wirklich weit ins Ausland geht. Also nicht nur wie viele Meilen oder Kilometer, sondern wie viele Grenzen auch Jesus hier überschreitet. Er geht dahin, gell, wo die über die Juden in einer ganz interessanten Art und Weise sprechen. Und die Juden bezeichnen die Heiden als unbeschnittene Hunde. Ja, das ist so ein, wir haben auch so für manche Regionen in unserem Land so verschiedene Bezeichnungen für die Leute, die da leben. Gell? Und also die Ostfriesen sind dumm, gell? Die Bayern haben immer Lederhosen an und es gibt nur Dackel als Hunde und was weiß ich denn, gell? So. Und die Juden bezeichnen eben die Heiden als unbeschnittene Hunde. Unbeschnitten, gell? Wir sind beschnitten, wir sind das auserwählte Volk. Und Jesus geht jetzt absichtlich noch weiter raus, als Galiläa sowieso schon ist, in dieses Land, in diesen Bereich von diesen Heiden. Und das kriegt diese Frau mit und kommt dann, und ergreift diese Gelegenheit, weil sie hat gehört, dieser Messias, das ist einer, der macht Blinde sehend und befreit die Leute aus der Macht des Teufels und aus der Gewalt des Todes. Und dann kommt sie endlich dahin, sie bricht dadurch und dann hat sie diese Bitte. Heißt es da, sie bat ihn, aus ihrer Tochter den Dämon auszutreiben. Das ist ganz simpel, die Frau ist nicht für sich selber da, die ist für ihre Tochter da. Die hat irgendwie, Mensch, der Messias, vielleicht hat er das drauf, also gehe ich mal für ihre Tochter. Da hat sie ihre Bitte gerade ausgesprochen, sie bat ihn, aus ihrer Tochter den Dämon auszutreiben, da antwortet Jesus ihr: Lasst zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen Hunden vorzuwerfen. Ich würde ja mal gerne eine Umfrage machen, so aus diesem Evangelium, aus dieser Parabel, was die Leute wohl am meisten behalten und was sie wohl am tiefsten beeindruckt. Und ich wette, dass die meisten Leute sagen, Hunde. Jesus nennt die Frau einen Hund. Ja, ein grausames Stück Bibelvers. Wie kann der die Frau als Hund bezeichnen? Jesus begegnet dieser Frau, dieser liebenden Mutter, mit einer kalten Schulter und einer schroffen Zurückweisung. Das Spannende, da hilft dieses Evangelium uns, denke ich, wunderbar weiter. Das Spannende ist, wie schnell wir bereit sind, unserem lieben Erlöser alle möglichen Einstellungen und Haltungen und Fiesheiten immer wieder zu unterstellen. Gell, wir lesen dieses Evangelium und denken, ja, okay, ich meine, Jesus ist der Herr, ist der Messias, aber hier leistet er sich ein Ding, gell? Vielleicht haben die es verkehrt aufgeschrieben oder so, gell? Aber das ist ja echt, gell? Klar, Jesus, Frauen, gell? Was soll da rauskommen? Das ist nur einmal, dass wir einfach mal in uns das wahrnehmen. Das haben wir schon mal hier irgendwann erwähnt. Gell? Wenn so Stellen in dem Evangelium kommen, dann ist das immer ganz schnell, dass so ein bestimmtes Bild von Jesus in uns nach oben schwimmt. Wo kommt das eigentlich her? Und warum ist das für uns so einfach, das zuzulassen? Gell? Weil dieser Jesus, der die Frau da mit Hunden vergleicht, der passt ja jetzt nicht, gell, zu diesem Barmherzigkeits-Jesus. Gell? Der würde das nie machen, oder? Wenn wir den Satz noch einmal anschauen, Jesus sagt, lasst zuerst die Kinder satt werden. Zuerst ist so ein Wort, das lesen wir einfach stark dran vorbei. Aber wenn da zuerst ist, dann folgt er notwendigerweise auch ein dann, ein danach. Zuerst und dann. Wenn ich sage, du kriegst zuerst was zu essen, dann weißt du, da sitzt doch ein anderer. Weil sonst macht zuerst ja keinen Sinn. Also hat Jesus schon mal auf jeden Fall ein noch dann im Kopf gehabt. Ja, auf jeden Fall schon mal klar. Das andere ist, deswegen haben wir eben so lange auf diesen Zusammenhang geschaut. Er geht da von Galiläa nach Tyrus und dann geht er nach dieser Begebenheit sofort in die Dekapolis, heilt einen Taubstummen und die zweite Brotvermehrung in der Dekapolis, in dem Land der Heiden. Okay? Das bringt das Ganze ein bisschen in einen Zusammenhang. Weil wir denken irgendwie, sagt ihr, Leute, wisst mal weg hier, ihr Hunde, macht ihr mal hier vom Acker, weil ich bin hier mal nur für das auserwählte Volk, gell? Das sagt Jesus da nicht, das meint er auch nicht und das geschieht auch nicht. Direkt danach geht er in ein anderes Land der Heiden und zweite Brotvermehrung. Brotvermehrung. Ja, hier ist die Rede vom Brot. Da Brotvermehrung im Land der Heiden. Das relativiert und das rückt ein bisschen zurecht, was wir so denken, wenn wir das Evangelium lesen. Einfach nur der Zusammenhang. Nur der Zusammenhang. So simpel ist das manchmal. Warum dann aber diese Antwort? Wenn Jesus das auf dem Schirm hatte, warum dann diese Antwort? Nun, zunächst einmal sagt der gesunde Menschenverstand, das ist ja richtig. Das macht ja keine Familie, dass sie zuerst den Hunden was zu essen gibt und dann guckt, was für die Kinder übrig bleibt. Das ist ja dämlich. Natürlich kriegen in jeder normalen Familie erst die Kinder was zu essen und was übrig bleibt, das kriegen dann die Hunde. Etwas anderes, und das finde ich richtig toll, dass die Einheitsübersetzung das übersetzt hat. Gell? Das Wort, das da steht, ist nicht Hunde, sondern kleine Hunde. Und kleine Hunde, jetzt nicht so Chihuahuas, nicht so Handtaschenhunde, sondern kleine Hunde wie Welpen. Welpen sind süß, gell? Kleine Hunde. Ich glaube jetzt nicht, dass die Juden in Israel die Heiden kleine Hunde genannt haben, sondern einfach unbeschnittene Hunde. Jesus drückt das hier schon ganz anders aus, gell? Kleine Hunde, Welpen. Gell? Und warum sagt er dann jetzt, ihr seid aber noch nicht dran? Zuerst die Kinder, aber ihr noch nicht. Wenig später kommt dann ja die zweite Brotvermehrung. Gell? Das weiß keiner. Aber könnte ja sein, dass tatsächlich dieses Tun und Reden dieser Syrophönizierin, dieser Frau und Mutter, in Jesus tatsächlich etwas bewegt hat. Könnte ja sein. Vielleicht ist das etwas, wo er dann gesagt hat, Mensch, das ist doch mal eine Möglichkeit. Vielleicht, weiß ich nicht. Gell? Aber sei es drum, mehr als alles andere geht es Jesus hier um die Begegnung mit dieser Frau. Und zwar um die wirkliche Begegnung mit dieser Frau. Eben nicht um so eine Begegnung, in der jemand so seine äußerliche Frömmigkeit präsentiert. Sondern was Jesus hier sucht und was hier sehr deutlich wird, ist eine wirkliche, eine echte Begegnung. Ihr erinnert euch vielleicht, als wir gesprochen haben über diese Frau, die 12 Jahre unter Blutfluss litt. Und dann den Saum seines Gewandes berührt, Jesus stehen bleibt, sich umdreht und dann beginnt diese Frau zu suchen. Wer hat mich berührt? Und da haben wir gesehen, das macht Jesus nur, weil er diese Frau nicht einfach nur heilen will, er möchte ihr begegnen. Wirklich begegnen. Was in dieser Begegnung hier mit der Syrophönizierin so deutlich wird, ist, dass Jesus keine Nachfolger sucht, keine Jünger und Jüngerinnen sucht, die so einen Chip eingepflanzt haben, mit dem sie einfach immer Ja sagen. Ja, ja. Also wäre das so ein Automatismus, wenn man den lang genug einübt, dann geht es automatisch. Ja, ja, ohne überhaupt noch wirklich zu fragen und wirklich zu suchen. Man lebt dann in so einem, man macht das so und das gehört sich so und dies geht und das geht nicht. Und all das durchbricht diese Syrophönizierin aber mit Kraft. Mit dieser Antwort, die Jesus gibt, lass zuerst die Kinder satt werden, da ermutigt Jesus diese Frau und er lädt sie ein in eine wirkliche Begegnung mit ihm. Diese Antwort, die Jesus gibt, das ist dieses, er zieht sie an sich. Jedenfalls lädt er sie dazu ein. Das ist genau das Gegenteil von einer Abweisung. Jesus sagt an dieser Stelle nicht, hör mal, was hast du hier zu suchen? Ne, geh mal schnell weg. Ne, irgendwas Gutes kriegst du auch noch, aber hier ist einfach ganz andere dran. Nein. Jesus begegnet nicht einer Frau, sondern dieser Frau. Er sieht diese Frau. Er sieht ihr Herz und wer sie ist. Und darum sagt er diese Antwort, diesen Satz. Diese Begegnung, in die er sie einlädt und ne, ihr kennt das inzwischen, dass es nicht nur um diese Frau, sondern es geht hier um dich und mich. In diese Begegnung, in die Jesus hier diese Frau einlädt, da können wir nur eintauchen, wenn wir nicht eine Opferrolle einnehmen. Denn genau das macht diese Frau, diese Syrophönizierin, hier nicht. Sie nimmt nicht die Opferrolle ein. Sie sieht sich nicht als Opfer. Sich als Opfer sehen, das, ne, da gibt es x Varianten, aber da könnte so dabei rauskommen, ne, so stell dir vor, du wärst in dieser Situation, Jesus sagt so einen Satz, ja, ich bin halt wohl tatsächlich nicht würdig genug. Ja, genau, ich bin nicht fromm genug, ich bin nicht andächtig genug. Ja, und wer bin ich denn überhaupt auch schon? Ja, ich weiß ja, was ich alles getan habe oder was ich auch nicht getan habe. Und Jesus hat sowieso so viel Wichtigeres zu regeln und zu tun, da hat er für mich wahrscheinlich sowieso nicht so wirklich Zeit. Natürlich kriege ich auch ein bisschen Segen hier und da, aber so richtig Zeit für mich. Ich meine, wer bin ich denn auch schon, gell? Ich sollte mich ja auch wirklich nicht so wichtig nehmen. Und dann die vielen Kreuze, gell, die wir alle zu tragen haben. Und dann das Leid, gell? Das Leid im Tal der Tränen. Gell, und dann sitzen und schwimmen wir in so einer Opferhaltung. So eine Opferrolle. Und genau diese Opferhaltung, die hält uns davon ab, Jesus wirklich zu begegnen. Das ist das, denke ich, oder eins von den Sachen, die wir von dieser Syrophönizierin lernen können, wollen. Die Opferhaltung hätte sie diese Opferhaltung eingenommen, hätte diese Begegnung nie so stattgefunden. Hätte sie gesagt, Jesus, du sagst, wir sind kleine Hunde. Ja, sind wir nicht alle kleine Hunde? Tatsächlich, ich fühle mich auch schon wie ein kleiner Hund. Also ich gehöre hier einfach nicht hin, ist okay, ich mache noch eine Wallfahrt, ich mache noch ein bisschen dies oder jenes, aber hier, gell. Die Frau macht genau das nicht. Schau, fatalerweise denken wir, dass die Opferhaltung das eigentlich Demütige ist. Und das ist wirklich falsch. Diese Frau, diese Syrophönizierin nimmt gerade nicht diese Opferhaltung ein. Da gibt es, ne, sie sagt dann als Antwort, Herr, aber auch die kleinen Hunde unter dem Tisch essen von den Brotkrumen der Kinder. Die Frau denkt, die nickt nicht einfach. Die Frau ist kein Opfer. Sie begegnet Jesus wirklich. Sie lässt sich von ihm an sich ziehen. Denn darum geht das die ganze Zeit. Mehr als alles andere möchte Jesus uns begegnen, uns hineinnehmen in die wirkliche Begegnung mit diese Frau, als sie dann sagt, aber auch die kleinen Hunde und so, erinnert uns, mich jedenfalls, ein bisschen an eine Situation von unserem lieben Freund Moses. Ne? Führt seine Leute aus Ägypten, sind sie in der Wüste unterwegs, er geht auf den Berg und der Verein hat nichts Besseres zu tun, als sich dieses goldene Kalb zu gießen. Und dann sind wir jetzt in Exodus Kapitel 32 und da heißt es dann in Vers 10, da ist der Herr nämlich richtig sauer, der spricht zu Moses und sagt jetzt, lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehrt. Dich aber, Moses, dich will ich zu einem großen Volk machen. Da sagt Moses, ach ja, Herr, sie sind ein treuloses Volk. Die sind gottlos geworden, ungläubig und schwach. So viel hast du für sie getan und das ist der Dank. Es ist nur richtig, dass deine gerechte Strafe sie treffen muss, damit sie endlich umkehren. Du ahnst es schon, Moses sagt kein Wort von dem. Ne, das habe ich frei erfunden. Was der Mose macht, er steht dahin und ne, besänftigt den Herrn und sagt, Herr, du hast die aus Ägypten rausgeführt. Warum willst du die jetzt da verlassen? Denk an deine Knechte, Abraham, Isaak und Jakob. Moses tritt da rein, er sagt nicht einfach ja, ja, ja. Nein, Moses hat eine Meinung und er begegnet mit dieser Meinung dem Herrn. Sagt nein, nicht hier, ne, mein Volk und auch nicht, ich werde ein großes Volk, das ist mein Volk, ich gehöre dazu. Und das ist eine sehr ähnliche Haltung wie die von dieser Syrophönizierin. Der Herr hört auf das, was Moses sagt, und viele Sachen ändern sich. Nicht nochmal, der Herr wünscht sich keine Jünger und Jüngerinnen, die mit so einem Ja-Sager und Nick-Chip irgendwie durch die Gegend laufen. Als die Syrophönizierin, ich finde das Wort toll, das gesagt hat, Herr, aber auch die kleinen Hunde unter dem Tisch essen von den Brotkrumen der Kinder, sagt Jesus, weil du das gesagt hast, sage ich dir, geh nach Hause, der Dämon hat deine Tochter verlassen. Der Herr fand das richtig toll. Das sind zwar nur drei Sätze, gell? Die Syrophönizierin bittet was, dann gibt der Herr eine Antwort, dann reagiert sie auf seine Antwort und dann macht er dieses Statement. Ganz kurzer Dialog. Aber weil du das gesagt hast, weil du so mir begegnest, gell? Geh nach Hause. Deine Tochter ist befreit. Schau, diese Syrophönizierin, die kommt zu Jesus, kam zu Jesus für ihre Tochter, damit er sie von einem Dämon befreit. Aber in dieser Begegnung, da werden beide befreit und erlöst. Die Frau und ihre Tochter. Erlösung will uns befreien hinein in eine wirkliche Begegnung mit dem Erlöser. Erlösung will uns befreien von einer Opferhaltung, die eben genau diese Begegnung verhindert. Mit einer Opferhaltung kommen wir dem Herrn nie wirklich nahe. Mit dieser Antwort, die der Herr dieser Frau gibt auf ihre Bitte, mit dieser Antwort schaut der Ruf der Herr in dieser Frau einen tiefen und echten Glauben hervor. Er, als ob er diesen Glauben durch seine Antwort provoziert, also provoziert im guten Sinn des Wortes, als ob er ihn ermöglicht, entfacht. Und dieser Glaube, der da in dieser Syrophönizierin, in dieser Begegnung stattfindet, dass diese Art von Glauben, der Herr irgendwie gar nicht widerstehen kann. Das ist eine wunderbare, geniale, echte, wirkliche Begegnung. Und hat jemand geschrieben, in dieser Begegnung hat Jesus gelächelt. Wenn ich das Evangelium gelesen habe, bis vor wenigen Tagen jedenfalls, habe ich immer gedacht, Mensch, Jesus guckt in dieser Begegnung ziemlich angestrengt. Also eher so ein bisschen säuerlich oder... Nee, Jesus, und das glaube ich wirklich, gell, da steht nirgends, aber Jesus muss gelächelt haben. Weil das die Begegnung ist, die er sucht. Deswegen sagt er ja am Ende, ne, Mensch, was du gesagt hast, klasse, weil du das gesagt hast, darum. Jesus hat gelächelt. Vor Freude über den Glauben in dieser Antwort. Über den Glauben in der Frau, in dieser Begegnung. So eine Frage, gell, die wir vielleicht für uns so mitnehmen. Was bedeutet das für mein Beten? Wenn ich dieses Evangelium anschaue, und wenn die Hälfte stimmt von dem, was ich so gesagt habe, was bedeutet das für mein Beten? Könnte man ja sagen, ja, wir müssen einfach hartnäckiger und entschlossener beten und auftreten, um mehr das zu bekommen und zu erlangen, worum wir beten und was wir eigentlich wollen. So als eine Art, so wie so ein Rezept, wie so ein Trick, so eine Vorgehensweise und
Ringkampf.
Ja, wie so ein Ringkampf, ja genau. Das ist ziemlich komplett daneben. Es geht ihm einfach nur um diese wirkliche Begegnung. Nicht um eine Hartnäckigkeit, aber auch nicht einfach um eine angelernte, aufgesetzte Frömmigkeit, sondern wirkliches Denken, Suchen und Reden. Und wir müssen keine Angst davor haben, als würde der Herr, der kann nur mit ganz freundlichen, ja-sagenden, nickenden Köpfen und Leuten umgehen, die aber immer irgendwie auf Abstand bleiben. So auf so einem Andachtsabstand. Diese Frau, die geht wirklich auf Tuchfühlung, also im übertragenen Sinn. Was macht das mit meinem Beten? Was macht das mit meiner Beziehung mit ihm, mit dem Herrn? Diese Frau, gell, für mich jedenfalls, die hat ein ganz neues Fenster aufgemacht. Gell? Ein ganz neues Fenster aufgemacht. Und ich glaube, eigentlich wissen wir das, dass der Herr nichts mehr schätzt als Echtheit, wirklich sein. wirklich ich sein. Wir sagen oft, ach, das ist so schön, dass ich zum Herrn kommen kann, wie ich bin. Ja, das stimmt, nur wir tun es nicht. Das möchte ich euch auch noch einfach erwähnen, gell, weil das ist auf unserer Reise irgendwie, denke ich, schon eigentlich ist cool. Also Jesus spricht hier vom Brot. Und ich hatte ja erwähnt, dass es da etwas gibt, das sich abspielt zwischen diesen beiden Brotvermehrungen. Wir sind zwischen diesen erste Brotvermehrung und zweite Brotvermehrung. Und zwischen diesen beiden wird auch immer wieder über Brot gesprochen. Hier kommt diese Frau zu Jesus und sagt, kannst du bitte meine Tochter von einem Dämon befreien? Und dann sagt der Herr, das Brot erst zu den Kindern. Jesus, warum spricht Jesus hier vom Brot? Die Frau bittet um ein Wunder. Und Jesus sagt, nee, Moment, das Brot erst. Und dann sind wir natürlich, wenn wir den Zusammenhang anschauen, mit unseren Gedanken gleich wieder in der ersten Brotvermehrung in Kapitel 6. Und hier greift Jesus das Brot wieder auf und er bezeichnet dadurch seine Wunder und Heilungen als Brot. Die Frau bittet um die Befreiung von einem Dämon und Jesus sagt, nee, Moment, das Brot erst für die Kinder. Das Brot, Wunder, das heißt, das Brot, das Jesus, der Messias, bei der Brotvermehrung den Leuten gibt, ist viel mehr als einfach nur das Brot für den Magen, weil sie jetzt Hunger haben. Jesus zieht so einen Vorhang auf, der uns erkennen lässt, dass Jesu Handeln, seine Wunder und seine Heilungen, das ist das Brot. Das nährt uns. Und auf unserem Weg, durch diese 18 Wunder, da sehen wir das immer ein bisschen deutlicher, wie uns diese Wunder wirklich nähren. Jesus hat als Erlöser seinem Volk da in der Wüste bei der Brotvermehrung viel mehr gegeben, als einfach nur Brot zum Essen. Schau, es ist das Brot des neuen Lebens, das Brot der Befreiung von Sünde, das Brot der Befreiung von dämonischer Unterdrückung, das Brot der Befreiung von allen bösen Mächten, das Brot der Heilung. Und Jesus ist dieses Brot. Seine Wunder sind dieses Brot. Wenn wir diese Wunder, diese Heilungen betrachten, dann nährt uns das. Es ist Nahrung für uns. Diese Nahrung lässt uns wachsen in unserem eigentlichen Leben, in diesen Wundern und Heilungen erkennen wir dieses Brot. Jesus ist dieses Brot. Deswegen, das ist halt für mich auch wirklich spannend auf dieser Reise durch diese 18 Wunder und Heilungen. Das wird immer mehr und das wird immer wirklicher. So fast, als könnte ich das Brot in Händen halten. Gell? Und das so Schritt für Schritt, gell, das baut etwas in mir, eine Wirklichkeit. Und es bringt mich wirklich dem Herrn näher oder mich dem Herrn oder den Herrn mir oder wie auch immer. Ich denke, das ist einfach wirklich genial. Und diese Syrophönizierin, so kurz das Evangelium auch ist, aber ich denke, sie lässt uns wirklich einen wichtigen Aspekt sehen von dem, was Erlösung in uns bewirken und freisetzen möchte. Sie lässt uns auch erkennen, was Jüngerschaft meint, was Nachfolge meint, was sogenanntes gutes Christsein meint. Das wird ein ganzes Stück sichtbarer, greifbarer. Denn Jesus fand das offensichtlich richtig gut. Lasst ihr mich noch eine Sekunde beten, bitte, ja? Herr, ich möchte dir in diesem Moment von Herzen danken, dass du dir nicht eine Nachfolge wünscht, die immer nickt und ja sagt, ohne zu fragen und ohne zu suchen. Ich danke dir, Herr, dass du immer wieder Wege suchst, uns hineinzuziehen in die Begegnung mit dir, in die wirkliche Begegnung mit dir. Ohne Masken und Verhaltensmuster und Verhaltensregeln. Ich möchte dir heute Abend wirklich von Herzen danken, Herr, für dieses Beispiel von dieser Syrophönizierin. Und ich bete, Herr, dass du unsere Herzen wächst, aufwächst, bereit machst, mit diesem Mut, mit dieser Herzlichkeit, mit dieser Echtheit uns einzulassen auf die Begegnung mit dir, auf Tuchfühlung mit dir. Herr, weil du uns ziehst, weil du uns, so wie wir wirklich sind, an dich ziehen möchtest. Danke, Herr, dass du wirklich uns so nahe sein kannst und sein möchtest. Herr, ich möchte beten, dass du uns die Gnade schenkst, dass unser Beten und Reden mit dir, unser Betrachten und Suchen ganz neu erlöst wird, befreit wird, geformt wird, Herr, so wie du die Syrophönizierin geformt hast in der Begegnung mit. Und ich möchte dir auch danken heute Abend, Herr, dass du nicht nur für dein auserwähltes Volk gekommen bist, sondern schon damals direkt ins Ausland gegangen bist, weil du allen begegnen möchtest, begegnen kannst. Amen.